Deutschlandfunk.
8 Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu einem Besuch in Washington eingetroffen. Bundesaußenminister Wade Pfuhl hat in Japan die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit betont. In Bolivien zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Die Meldungen im Einzelnen. Vor dem Spitzentreffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj hat dessen Botschafter in Deutschland, Makeyev, die Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien unterstrichen. Russland wolle die Ukraine zerstören und keinen Frieden, sagte Makeyev im Deutschlandfunk. Wenn die Welt keinen Mut habe, die Ukraine in die NATO einzuladen, dann müsse man Sicherheitsgarantien mit Kraft umsetzen. Als Beispiel nannte Makeyev eine gut ausgerüstete ukrainische Armee und politische Garantien wie eine Beistandsverpflichtung ähnlich der NATO. Auch mögliche Truppenkontingente von Verbündeten in der Ukraine schloss Makeyev nicht grundsätzlich aus. Inzwischen ist der ukrainische Präsident Selenskyj in Washington eingetroffen. Vor dem für den Abend geplanten Treffen mit Trump im Weißen Haus teilte Selenskyj mit, er hoffe, dass die gemeinsame Stärke mit den USA und Europa Russland zu einem echten Frieden zwingen werde. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, der ukrainische Präsident könne den Krieg mit Russland sofort beenden, wenn er wolle. Selenskyj könne aber auch weiterkämpfen. Einen NATO-Beitritt der Ukraine schloss Trump aus. Begleitet wird Selenskyj unter anderem von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, NATO-Generalsekretär Rutte, Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und Großbritanniens Premier Starmer. Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut aus der Luft angegriffen. In der Stadt Charkiw im Nordosten des Landes traf Behördenangaben zufolge eine Rakete ein Wohngebiet. Mindestens 3 Menschen seien getötet und zahlreiche weitere verletzt worden, hieß es. Auch aus den Regionen Sumy und Odessa wurden Angriffe durch Drohnen und Raketen gemeldet. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor. Aus Russland hieß es, man habe in der Nacht 23 ukrainische Drohnen zerstört. Offizielle Zahlen zu getöteten Soldaten werden von beiden Ländern nicht veröffentlicht. Bundesaußenminister Wade Pfuhl hat eine mehrtägige Asienreise begonnen. Seine erste Station ist Japan. In Tokio kam Wade Pfuhl mit seinem japanischen Kollegen Iwaya zusammen. Außerdem will er sich mit Ministerpräsident Ishiba und Wirtschaftsminister Muto treffen. Der deutsche Außenminister betonte die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit der beiden Länder und verwies dabei unter anderem auf das Agieren Chinas. Freiheit, Sicherheit und Wohlstand in Europa und im Indopazifik seien eng miteinander verwoben. Besonders deutlich werde dies bei Chinas Unterstützung für die russische Kriegsmaschinerie, sagte Wade Pfuhl. Ohne sie wäre der Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht möglich. Er kritisierte zudem die Gebietsansprüche Chinas im Süd- und Ostchinesischen Meer und in der Straße von Taiwan. Jede Eskalation dort hätte schwerwiegende Folgen für die globale Sicherheit und Weltwirtschaft. Morgen steht für Wade Pfuhl ein Besuch der Weltausstellung Expo in Osaka an. Mitte der Woche reist er weiter nach Indonesien. In Israel haben Hunderttausende Menschen für ein Ende des Gaza-Krieges und ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln demonstriert. Zur größten Kundgebung in Tel Aviv versammelten sich gestern Abend 200.000 Menschen. Sie forderten die Regierung Netanyahu auf, die Pläne zur Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen zu stoppen. Landesweit beteiligten sich zudem zahlreiche Menschen an einem Streik, zu dem das Forum der Geiselangehörigen aufgerufen hatte. Zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen blieben aus Solidarität geschlossen. Demonstranten blockierten zudem Straßen und Kreuzungen im Land, darunter größere Schnellstraßen in Tel Aviv und nahe Jerusalem. Mehr als 30 Menschen wurden nach Angaben der Polizei festgenommen. Unterdessen leitete Israels Armee nach eigenen Angaben die Umsiedlung von Palästinensern im Gazastreifen ein, um die geplante vollständige Einnahme von Gazastadt vorzubereiten. Die Militärbehörde Kogat teilte mit, Bewohner sollten zu ihrem Schutz in den Süden des abgeriegelten Küstengebiets gehen. Dafür stelle man Zelte und Ausstattung bereit. Bei der Präsidentschaftswahl in Bolivien hat der Kandidat der linksgerichteten Regierungspartei Bewegung zum Sozialismus, Del Castillo, den Einzug in die Stichwahl verpasst. Wie die Wahlbehörde nach Auszählung von etwa 90% der Stimmen mitteilte, landete er abgeschlagen auf dem 6. Platz. Der bisherige Präsident Arce war nicht mehr zur Wahl angetreten. In Führung liegt der Kandidat der Christdemokratischen Partei, Paz. Er kommt auf 32% der Stimmen. Dahinter folgt der rechtsgerichtete frühere Staatschef Quiroga mit 27%. Die Wahl fand inmitten einer schweren Wirtschaftskrise statt. Die Stichwahl ist für Oktober geplant. Spanien weitet wegen der anhaltenden Waldbrände den Einsatz des Militärs aus. Ministerpräsident Sanchez teilte mit, 500 zusätzliche Soldaten würden in die besonders betroffenen Gebiete geschickt, um die Einsatzkräfte vor Ort zu unterstützen. Allein in der Region Galizien wüten noch immer 12 Großbrände. Landesweit mussten tausende Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Mindestens 3 Menschen kamen ums Leben. Auch in Portugal kämpfen tausende Einsatzkräfte weiter gegen eine Vielzahl von Waldbränden. Die Größe der dieses Jahr bereits verbrannten Fläche des Landes beläuft sich nach Regierungsangaben auf das 17-fache des Vorjahreswerts. In Montenegro und Albanien hat sich die Lage nach Angaben der Feuerwehr etwas entspannt. Die meisten Waldbrände seien dank nachlassender Winde inzwischen unter Kontrolle. Das italienische Unternehmen Media for Europe, MFE, gibt heute bekannt, wie groß sein Aktienanteil am deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 ist. MFE, das den Kindern des 2023 gestorbenen früheren italienischen Regierungschefs Berlusconi gehört, will die deutsche Sendergruppe übernehmen. Vorstand und Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 hatten Anfang August ihren anfänglichen Widerstand aufgegeben und ihren Aktionären empfohlen, die Offerte von MFE anzunehmen. Die Italiener hatten ihr Angebot nochmals erhöht, während eine zweite Offerte des tschechischen Finanzinvestors PPF unverändert geblieben war. ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Familie der zweite große private Fernsehkonzern in Deutschland. Neben klassischen Sendern wie ProSieben, Sat.1 und Kabel.1 gehört unter anderem auch der Streaming-Anbieter Joyn zu der Firmengruppe. Der Deutsche Journalistenverband kritisierte die Übernahmepläne. Es bestehe die Gefahr, dass ProSiebenSat.1 schleichend auf eine populistische Berlusconi-Linie getrimmt werde, so der DJV. Die Fluggesellschaft Qantas ist wegen illegaler Massenentlassungen zu einer Strafe von 90 Millionen australischen Dollar verurteilt worden, umgerechnet etwa 50 Millionen Euro. Ein Bundesgericht befand das Unternehmen für schuldig, die Corona-Pandemie widerrechtlich genutzt zu haben, um Gewerkschaft und Bodenpersonal aus dem Unternehmen zu drängen. Mehr als die Hälfte der Strafzahlung soll an die Gewerkschaft Transport Workers Union fließen. Über den Rest soll später entschieden werden. Den betroffenen rund 1.800 Beschäftigten waren zuvor bereits 120 Millionen australische Dollar Entschädigung zugesprochen worden. Darauf hatte sich die Fluggesellschaft im Dezember mit der Gewerkschaft geeinigt. Das Gericht erklärte, Qantas habe sich in dem Prozess mehr um das Image des Unternehmens gesorgt als um die Folgen für die entlassenen Mitarbeiter. Die deutsche Hockeynationalmannschaft der Frauen hat den Titelgewinn bei der Europameisterschaft verpasst. Die DHB-Auswahl unterlag im Finale dem Favoriten Niederlande mit 1:2. Die deutschen Hockeyherren hatten sich am Samstag im Finale gegen die Niederlande durchgesetzt und sich zum insgesamt 9. Mal den EM-Titel gesichert. Und hier noch einmal die Übersicht. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu einem Besuch in Washington eingetroffen. Bundesaußenminister Wadefuhl hat in Japan die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit betont. In Bolivien zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Das Wetter: sonnig oder locker bewölkt, Höchstwerte 24 bis 29 Grad. Morgen verbreitet sonnig, im Nordseeumfeld meist dicht bewölkt, Temperaturen dort 19 bis 24, sonst 25 bis 32 Grad mit den höchsten Werten an Rhein und Mosel. Und die weiteren Aussichten am Mittwoch ganz im Norden sowie im Süden bewölkt mit einzelnen Schauern oder Gewittern, dazwischen Aufheiterungen, 22 bis 29 Grad. Und abschließend hier noch die Temperaturangaben von heute früh 7 Uhr. Greifswald und Hamburg jeweils 11 Grad, Bremen und Hannover jeweils 10, Berlin 12, Leipzig 10, Köln 12, Dresden 11, Frankfurt am Main 15, Stuttgart 13, Freiburg 12 und München 10 Grad. Das waren die Nachrichten.
Mehr Informationen in unserer Nachrichten-App und in der Deutschlandfunk-App.